Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute heißt Rainer von zur Mühlen. Das ist ein Mann der Sicherheit. Er erkennt Gefahren, möchte ich mal sagen, bevor die anderen überhaupt bewusst werden. Und das hat ihm schon als Kind im zerbombten Berlin geholfen, aber auch später, als noch keiner glaubte beispielsweise, dass man mit Computern betrügen könnte. Da wusste er ja schon Bescheid. Er ist Gründer einer Sicherheitsfirma. Ich grüße Sie, Herr von zur Mühlen. Freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. In welcher Situation fühlen Sie sich unsicher?
In fremden Städten in Dunkelheit.
Ja.
Aber überfallen worden bin ich in Kiew bei strahlendem Sonnenschein.
Bei strahlendem Sonnenschein. Aber wo Sie gerade sagen Dunkelheit. Ich habe eben gerade, als wir uns begrüßt haben, hatten Sie Ihre Jacke noch an. Und da hatten Sie so einen Sicherheitsstreifen, so einen Reflektorenstreifen. Das ist, also so denken Sie auch in jeder Bewegung.
Damit man mich sieht. Mhm. Und es kann einen ja auch in der Gefahrensituation jemand so sehen und eventuell helfen. Ich bin ja immerhin fast 80.
Gefahren sieht man ja gar nicht immer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine schlecht gesicherte Tür oder schlecht gesichertes Fenster, das erkenne ich ja. Aber es ist ja auch gefährlich, wenn ich zum Beispiel gar nicht merke, dass mich jemand beobachtet oder meine Gewohnheiten, meine Kontakte rausbekommen möchte. Das ist ja gerade für uns Journalistinnen und Journalisten auch durchaus gefährlich. Aber auch für eine Firma, die ihre Rezepte oder Erfindungen schützen will. Woran erkenne ich, dass ich beobachtet oder observiert werde?
Es gibt nicht ein einzelnes Kriterium. Man muss dafür eine Antenne haben. Und ich habe im Grunde oftmals dafür eine Antenne. Ich habe einmal für ein pharmazeutisches Unternehmen ein Labor geplant für Gentechnik. Da waren dann Führungen und ich ging hinter der Führung mit und sah, wie ein Gast immer mit dem Fingernagel über die Labortische streifte. Und da dachte ich mir, was macht der da? Und dann sah ich genauer hin und stellte, jedes Mal nimmt er einen anderen Finger. Dann habe ich das meinem Begleiter gesagt und der hat gesagt, der klaut Stämme. Forschung.
Also man muss genau, sehr genau hingucken.
Ja.
Und dann sieht man vielleicht auch Dinge, die andere nicht sehen. Es klingt ein bisschen nach einem Agenten-Thriller, finde ich. Rainer von zur Mühlen ist zu Gast. Sein Leben als Sicherheitsberater hat den Ursprung im Nachkriegs-Berlin. Und da wollen wir jetzt auch mal hin. Herr von zur Mühlen wurde 1943 geboren und lebte mit Mutter und Bruder im zerbombten Berlin. Da nehme ich mal an, dass die Trümmer ihr Spielplatz waren. Ihr Vater war an der Front beziehungsweise später in Gefangenschaft. Ihre Mutter hatte also alle Hände voll zu tun, sie und ihren Bruder durchzubringen. Das heißt, sie waren als Kinder auf sich allein gestellt.
Ja, man kann sagen, meine Generation ist sowas von früh selbstständig gewesen. Mhm. Das sieht man heute nicht mehr. Heute auf dem Spielplatz halten die Papas am Klettergerät immer den Popo unter die Kinder und hieven so hoch. Wir hatten keine Hilfe. Ja, wir haben es ausprobiert und gemacht.
Ehrlich gesagt hatten sie auch keine Spielgeräte.
Auch das, ja.
Denn, also ich habe eben gesagt, Gefahren früh erkannt, so hatte ich sie ja vorgestellt. Ja. Sie erzählen in ihrem Buch, sie haben über ihr Leben ein Buch geschrieben, Drei Leben im Gegenwind heißt das. Da erzählen Sie auch von dieser ganz frühen Phase, dass Sie mal mit Handgranaten gespielt haben. Da war keine Idee von Gefahren, da waren Schutzengel, oder?
Ja. Wir haben in einer Ruine eine Pyramide gestapelter Handgranaten gefunden. Offensichtlich amerikanischen Ursprungs, aus der Beute von der Ardennenoffensive. Und haben die gezündet, 30 Stück. Mein Freund Achim war größer als ich, der war vier Jahre älter und hatte große Hände. Ich klammerte die Dinger zusammen, er zog den Sicherungsring, ich warf es in das Loch, Wahnsinn. In ein Loch vom Fußboden und der Donner grollte im Keller und das dröhnte so schön und da haben wir alle 30 verputzt. Aber wir haben sie auf einen Blindgänger geworfen, was wir auch nicht vorher gewusst haben. Also es ist Schutzengel hoch 3.
Ja, genau.
Vielleicht bin ich deshalb so alt geworden.
Weil der Schutzengel immer bei Ihnen war, ne?
Ja.
Und das, was Sie eben gesagt haben, dass Sie vielleicht Dinge sehen, dann doch später gesehen haben, jedenfalls die anderen noch nicht so gesehen haben. Sie haben in diesen Trümmern, in denen Sie spielten, ja vieles entdeckt, was dann letztlich auch das Überleben der Familie gesichert hat. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo Sie Glas aus Schränken rausgebrochen haben, die Ihre Mutter dann irgendwie tatsächlich als Fensterglas mit benutzen konnte. Sie haben aber auch, weil es ja immer so kalt war, Akten gefunden und die verfeuert.
Ja. Da kräuseln sich bei jedem Historiker die Fußnägel vor Entsetzen. Wir haben Akten gefunden in einem Büro der SS Und das war nicht verschlossen, das war nur versiegelt von den Briten. Mhm. Und als Kinder, kennt man kein Siegel, sind wir rein. Ja, und haben diese Akten gefunden. Und alle Akten
Papier.
Bei denen.
Papier war einfach ja, da, Gold wert. Ne?
Und da stand auch ein Kanonenofen und Streichhölzer. Und dann haben wir die Akten verfeuert. Vornehmlich die mit ganz großen Hakenkreuzen, weil wir sagten, das sind die bösen Akten.
Mhm. Waren sie auch wahrscheinlich. Mhm.
Ja, und das fehlt heute der historischen Forschung. Mhm. Nicht? Also,
irgendwann, ich habe ja gerade gesagt, Ihre Mutter musste die Kinder alleine versorgen, auch natürlich mit aller möglichen Fantasie und Schwarzmarktgeschäften. Irgendwann war der Vater wieder da. War das eigentlich ein Fremder für Sie?
Ja. Und zwar ganz lange. Mhm. Emotionen entwickelte ich zu meinem Vater eigentlich erst sehr viel später.
Als Erwachsener?
Als Erwachsener oder fast Erwachsener.
Tatsächlich.
Ja. Er war für mich ein Fremder, der gekommen ist. Und mein Bruder fiel ihm um den Hals. Ich ging ins andere Zimmer und guckte durch den Türschlitz. Der fremde Mann.
Mhm. Ihr Vater war natürlich auch deswegen noch bisschen besonders, würde ich sagen, weil er kein einfacher Soldat war. Er war beim sogenannten geopolitischen Dienst gewesen. Er hatte Kartenmaterial beschafft, also eine Art Nachrichtendienst. Ne? So eine Art Nachrichtendienst war das. Und so ist er auch den Alliierten aufgefallen. Und die Briten konnten ihn nach dem Krieg gut gebrauchen. Das heißt, er war in Geheimdienstarbeit. Und das merkt man als Kind ja wahrscheinlich auch, oder? Das war ja nicht, da war ja viel Geheimnis um ihren Vater, jetzt mal jenseits des Fremdseins.
Ja. Nur dieses Geheimnis hat sich dann eben damals noch nicht so gelüftet. Man wusste nicht, warum.
Aber was haben Sie denn gemerkt als Kind von dem?
Ich habe gemerkt, dass mein Vater anders lebte als andere. Er fuhr nie Fahrrad. Wir, in der Zeit, wo keiner ein Auto hatte, bekamen jede Woche ein anderes Auto. Mein Vater fuhr auch nie mit der S-Bahn, weil die zur Reichsbahn gehörte und oftmals zur Entführung genutzt wurde. Mein Vater hatte
Denn Sie waren, das muss ich vielleicht Zeiten. Sagen, im britischen Sektor waren
Wir wohnten
Sie,
ne? im britischen Sektor und mein Vater ist in Flensburg in die Kriegsgefangenschaft geraten, wo das Oberkommando Wehrmacht war und die Abwehr von Canaris, wo Vater zuletzt gearbeitet hatte.
Und deswegen war er eben in Flensburg auch den Briten aufgefallen.
Richtig.
Und sie hatten ihn quasi für den Nachrichten oder für den Aufbau eines Nachrichtendienstes
herangezogen. Churchill hatte erkannt, dass die Sowjets als einzige Alliierten des Krieges nach dem 8. Mai nicht abrüsteten, sondern aufrüsteten. Und erwartete, dass die nach Westen wollen, an den Rhein. Denn sie schickten frische Truppen und sie schickten frische Waffen, die noch nicht ausgeleiert waren. Und die Engländer hatten keinerlei nachrichtendienstliche Möglichkeiten gegenüber der Sowjetunion. Haben sie alles einschlafen lassen, waren ja ihre Verbündeten. So, und Churchill sagte, ich möchte einen Nachrichtendienst haben. Und mein Vater kam zufällig mit einem Major Fletcher ins Gespräch. Und dabei stellten sie fest, dass sie Kollegen waren. Er war beim MI6 und mein Vater eben in der Abwehr. Und mein Vater ist im Baltikum groß geworden, sprach fließend Russisch und war deshalb und war schon Ostexperte eben in der Abwehr und war daher hochinteressant für MI6. Hm.
Sie haben ja eben gesagt, also mit diesen Autos und dass Ihr Vater natürlich da irgendwie auf Geheimhaltung, auf Tarnung auch achten musste, hat er Sie eigentlich eingespannt? Also hatten Sie auch eine Aufgabe da, ohne es zu wissen?
Nein und ja. Mir fiel auf, oder ich spürte die Angst der Mutter. Mhm. Und dass da was Besonderes ist. Und alles, was anders war als sonst, erzählte ich sofort zu Hause. Und wenn bei uns zum Beispiel ein Auto den Kudamm lang fuhr, langsamer wurde, an unserem Haus, wo wir wohnten, vorbeifuhr und dann wieder beschleunigte, fiel mir das auf. Welchem Kind fällt sowas sonst auf oder welchem Erwachsenen? Mir fiel es auf, weil es anders war als sonst. Und dann bin ich nach oben geflitzt und meine Mutter rief dann den Kontaktmann vom MI6 an, die zuständig waren für den Personenschutz von Vater. Und der fragte nach der Autonummer. Und da sagte meine Mutter, der ist 4 Jahre, der kann nicht lesen und nicht schreiben. Dann habe ich das empört zurückgewiesen und habe es aufgemalt. Und im Nachlass meiner Mutter habe ich die Autonummer mit dem falsch rumgemalten B und einer falsch rum spiegelverkehrten 1 gefunden. Und das hatte ich aufgemalt.
Ich nehme mal was vorweg. Sie bezeichnen sich selber als einen Schulversager, Herr von Zumün, weil wir ja eben schon gehört haben, Ihre Kindheit lief doch etwas anders und vor allem hatten Sie andere Aufgaben in Anführungsstrichen, Lesen und Schreiben quasi, sich mehr oder weniger selbst beigebracht, beziehungsweise mit dem fotografischen Gedächtnis schon irgendwie so ganz gut durchgekommen. Aber in der Schule hat das vielleicht dann doch nicht so geholfen. Was schwebte denn dem jungen Rainer von Zumün vor, welchen Beruf er ergreifen wollte?
Also anfangs noch gar nichts. Später überlegte ich, ob ich nicht Deutsch- und Geschichtslehrer werden wollte.
Ach.
Ja, Geschichte hat mich immer interessiert. Deutsch war ich immer relativ gut. Das war so eins meiner
Geschichten erzählen.
Fächer, die ich konnte. Und formulieren habe ich von meinem Vater geerbt. Der schrieb für Genscher auch später die Reden. Aber Berufsentwicklung reizte mich erst als ich gar nicht mehr anderes konnte, dann habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht. Ich bin also nach dreimaligem Sitzen bleiben abgegangen von der Schule, habe eine kaufmännische Lehre gemacht, habe die mit 1 abgeschlossen und das war schon sehr ungewöhnlich. 1 gab es damals kaum. Und
Volkswirtschaft interessierte Sie?
Volkswirtschaft interessierte mich. Ich las dann ein Buch von Samuelson, dem späteren Nobelpreisträger, dem amerikanischen, über eine neue Volkswirtschaftslehre. Und die hat eigentlich auch mein Leben nachher bestimmt. In einer Bahnfahrt lernte ich Professor Watrin kennen. Der war im Rat der Weisen der Bundesregierung.
Zufällig in der Bahn? Sie saßen
zufällig
gegenüber,
in der Bahn.
Ne?
Wir saßen gegenüber auf längere Strecke von Berlin nach Köln. Und wie das so ist, jeder hat eine andere Zeitung, dann tauscht man sie, dann kommt man ins Gespräch, dann haben wir uns über Volkswirtschaft unterhalten und dann fragte er mich, ob ich nicht Assistent bei ihm werden wollte. Er wäre Ordinarius für Volkswirtschaftslehre in Köln.
Und so sind Sie da hingekommen?
Und dann habe ich gesagt, ich habe kein Abitur. Ja. Dann hat er meine Adresse erfragt und 2 Monate später hatte ich eine Einladung vom Kultusministerium zum Ablegen einer hochbegabten Sonderprüfung.
Die Sie natürlich bestanden haben. Also dieses Buch hat Ihnen mehr oder weniger an die Uni verholfen. Das finde ich aber ganz interessant, so ein Nebenpunkt. Also da hat jemand ja ein Talent erkannt, ohne Zeugnisse. Ist das so auch? Sie sind ja auch Chef. Ja. Haben Sie auch so einen Blick auf Menschen?
Ja, ich gucke nicht auf die Noten bei Bewerbern. Ich lasse mir die Diplomarbeiten geben.
Also was Sie geschrieben haben, was wirklich so im Kopf?
Ja, und vor allen Dingen ist es so, bei einer Stichtagsprüfung, da kann einer nervös sein, weil seine Freundin die Tage nicht hatte und abgelenkt sein. Und bei einer Diplomarbeit sehe ich, was er im Laufe der Zeit an Zeit investiert hat, an Leistung investiert hat, wie er denkt und wie er es formuliert.
Und bei Ihnen wurde dieses Talent eben erkannt und dann haben Sie gleich 3 Studien, nicht alle abgeschlossen, aber auf jeden Fall sich darin vertieft, Jura, Psychologie und Wirtschaft. Ja. Also konnten dann nicht genug kriegen von der Uni?
Ich habe alles gemacht, was ich machen, was mich interessierte. Also ich habe zum Beispiel statt 6 Fächern fürs Examen 14 Fächer belegt. Und durchgezogen bis zum Examen.
Aber was heißt das durchgezogen? Ich meine, Ihr Tag hatte auch nur 24
alle
Stunden.
Mein Tag hat ein bisschen mehr. Ich bin Kurzschläfer gewesen.
Ach so.
Und habe also 4,5 Stunden die Nacht geschlafen, war dann topfit und habe deshalb im Grunde einen doppelten Arbeitstag gehabt.
Aber Geld mussten Sie doch bestimmt auch verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, oder? War Ihr Studium fremdfinanziert?
Geld habe ich immer verdient. Ich konnte mir sogar als Student ein Auto leisten. Ich habe Impressionisten gefälscht.
Was haben Sie? Sie haben, Bilder.
Bilder gemalt.
Gefälscht.
Und habe die so gut verkauft, dass ich mir Mitte der 60er Jahre schon immer ein Auto leisten konnte.
Aber Moment, Sie haben sie nicht als echte Bilder verkauft. Sie haben
In weiser Vorausschau, damit man nicht als Betrüger gilt, habe ich zum Beispiel eine andere Leinwand verwendet, Buchbinderleinwand. Die kannte Van Gogh gar nicht. Ja? Und darauf habe ich gemalt, und so dass jeder Laie erkennen konnte, das ist kein echter Van Gogh. Aber ging weg wie warme Semmeln.
Damit das Studium finanziert oder ein gutes Leben geführt. Also dann Jura, Psychologie, Wirtschaft. Sie haben dann als Wirtschaft, also im Wirtschaftsstudium sozusagen, auch mit Computern damals, muss man sich mal vorstellen, das war Mitte der 60er Jahre.
Ja.
Wie sah ein Computer damals aus? Zimmer groß oder so?
360 Quadratmeter. Nicht? Die IBM 360, auf der ich gelernt habe, die brauchte so etwa 360 Quadratmeter Raum.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ganzes Geschoss hatte eine Leistung, die also ein Tausendstel von unseren Handys heute hat. Mhm. Aber es war Folgendes. Ich wollte dann Wirtschaftsprüfer werden. Mhm. Und stellte fest, dass die alle keine Ahnung von der EDV hatten. Also bin ich zu IBM gegangen, einfach so, und habe gesagt, bitte reiht mich in euer Trainee-Programm ein. Ich will Computern lernen, damit ich nachher die Testate auch mit dem Verständnis der Bilanz machen kann. Und das fanden die hochinteressant und haben mich kostenlos eingegliedert. Dann habe ich Programmieren gelernt und Operating gelernt, also das Bedienen dieser Großrechner. Da war ich scharf drauf, weil das der ideale Studentenjob war. Die waren so eine Mangelware, ja. Und da kriegte man 20, 25 Mark die Stunde. Eine Meisterstunde kostete damals 12 Mark. Und dann habe ich eine Idee gehabt, wie ich als Ganove den Computer manipulieren würde.
Wie kam das? Also, weil ich meine, nicht jeder denkt in solchen Bahnen. Da sind wir ja jetzt wieder bei diesem Sicherheitsding in Ihrem Kopf, also gehen vielleicht oder so. Also Sie denken auch von der anderen Seite her.
Richtig, ich bin, das darf man heute gar nicht sagen, Querdenker, aber im wissenschaftlichen Sinne, also Lateraldenker. Das ist einfach ein Denkprozess, wo man das konsekutive, normale wissenschaftliche Denken verbindet mit dem assoziativen, das dann mit Ideen wie ein Blitz einschlägt und alles weitere Denken verändert.
Und da haben Sie sich überlegt, wie würde ein Ganove den Computer nutzen?
Richtig.
Also gerade jetzt im Wirtschaftsprüfer, gerade bei solchen Sachen eben auch. Und das hat aber vor Ihnen noch keiner so richtig überlegt gehabt.
Nee.
Man hat Computer noch gar nicht als ein Werkzeug betrachtet.
Nein, im Gegenteil. Als ich dann die ersten Aufsätze schrieb über Computerkriminalität, Gefahren und Maßnahmen, wurde ich also angegriffen als jemand, der das Geschäft mit der Angst machen will.
Ja.
Ich habe dann immer nur gesagt, der Bäcker macht das Geschäft mit dem Hunger. Ist nichts anderes. Und man hat mich also bekämpft von vorne bis hinten. Deshalb heißt mein Buch auch Drei Leben im Gegenwind.
Weil Sie das immer so
immer
gespürt
Gegenwind
haben.
Hatte. Immer Leute, die es besser wussten angeblich. Und,
na, aber scheint sie auch zu befördern, oder? Gegenwind? Wer weiß, ob sie mit Rückenwind...
Ja, wenn ich mich umgedreht hätte, hätte ich Rückenwind gehabt. Aber das bringt einen nicht vorwärts, sondern wieder rückwärts.
Ja, aber ich frage mich, ob Sie mit Rückenwind genauso gut vorangekommen wären,
glaube ich,
ob Sie
nicht
den Gegenwind brauchen.
Der Widerstand war sicherlich prägend.
Sie haben dann eine eigene Firma gegründet. Die ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Wer sind Ihre Kunden?
Also inzwischen überwiegend Großunternehmen. Und öffentliche Hand.
Also Rechenzentren oder sowas?
Rechenzentren, ja. Ich habe also über 680, 90, weiß nicht genau, ich habe aufgehört zu zählen, Rechenzentren für große Unternehmen und mittlere Unternehmen geplant. Ich habe allein für Siemens 9 Rechenzentren gemacht. Und wir sind für einen anderen großen Konzern in 28 Ländern unterwegs gewesen.
Also Großkunden, wie Sie sagen. Womit beginnt, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine naive Frage, womit beginnt ein Sicherheitskonzept, wenn ich zum Beispiel mal an eine Spedition denke?
Ein Sicherheitskonzept bei einer Spedition kann man auch wieder nicht so pauschal sagen. Es beginnt eigentlich mit einem Workshop. Wir machen dann einen Workshop mit dem Auftraggeber, um seine Bedürfnisse von ihm und seinen Führungskräften zu erfragen. Und daraus ersehen wir dann, wo es zu kneifen scheint und wo man das Sicherheitskonzept ansetzen muss.
Also Sie hören sich auch verschiedene Leute aus der Firma an, dass nicht einer meint, irgendwie alles zu kennen, sondern alle reden mit. Und Sie selber verschaffen sich wahrscheinlich auch einen Überblick. Also nicht Sie als Person, sondern Sie als...
Mein Mitarbeiterstab sind 45 Mitarbeiter aus 9 verschiedenen Berufen. Sicherheit ist ein Querschnittsthema.
Was sind denn das für Berufe?
Das ist Architektur, Informatik, Elektroingenieure, Nachrichteningenieure, Klimaingenieure, also Versorgungsingenieure. Ein Rechenzentrum kann nur dann funktionieren, wenn die Elektrotechnik funktioniert und so weiter. Und wir arbeiten eben alle zusammen an dem Projekt Sicherheit. Und das ist schon recht anstrengend.
Gibt es eigentlich eine Verpflichtung zur Sicherheit?
Also,
Nein, gibt es nicht. Ich kann mein Unternehmen auch unsicher
ja,
sein
also
lassen.
Sicherheitsverpflichtungen gibt es immer nur da, wenn es eine Gefährdung Dritter gibt. Also Unfallgefahren oder Ähnliches. Da gibt es eine Fülle von rechtlichen Vorgaben, die man hat. Man hat natürlich auch Verpflichtungen über das Aktien- und GmbH-Gesetz gegenüber den Eigentümern, dass man also die übliche Sorgfalt anwenden muss. Das ist im Grunde auch eine Sicherheitsverpflichtung. Aber so richtig konkret, du musst jetzt dein Rechenzentrum so oder so sichern, das gibt's.
Aber zum Beispiel die Wasserwerke oder sowas, die haben doch sicherlich eine Sicherheitsverpflichtung. Also wir sind ja jetzt im Moment gerade damit konfrontiert.
Also bei den Kritis-Unternehmen, die also kritische Infrastruktur für das Land sind, für die Bevölkerung, da gibt es zunehmend verschärfte Verpflichtungen. Und jetzt durch den Krieg mit Putin wird das ja virulent, dass man eben auch mit dem Streuen der Lieferanten etwas tun sollte, damit man nicht von Einzelnen so abhängig ist, dass nachher alles zusammenbricht.
Ist das eigentlich ein Blick, den Sie auch schon auf Firmen immer geworfen haben? Also macht euch nicht abhängig oder so? Oder war also?
Ja, ich habe viele Unternehmen beraten, bei denen ich erkannt habe, zum Beispiel, dass sie in der Türkei eine bestimmte Fertigung konzentriert haben, die nur in der Türkei hergestellt wird. Und das sind Teile, die wichtig sind für die anderen Elemente, die sie auf den Markt bringen. Und diese einseitige Abhängigkeit, da habe ich in meinen Gutachten geschrieben, sollte man aufbrechen. Und,
aber es ist natürlich eine finanzielle Frage, ne?
Also
ist immer stehen dann wahrscheinlich diese beiden Pole gegeneinander, ne?
Aber das Unternehmen hatte Marktanteile von 80% auf diesem Sektor. Da kann man sich schon mal leisten, etwas teurer zu sein als ein anderer.
Wenn es um Sicherung, also um Sicherheit geht, dann muss man ja immer so diese Lücke suchen, immer das Schlimmste annehmen. Ich frage mich, was so dieses ständige Misstrauen, also ich stelle mir das so vor, dass Sie irgendwie, also ja, allem gegenüber so ein Misstrauen entgegenbringen müssen, dass sie den Mitmenschen Schlimmes zutrauen müssen. Was macht das mit ihnen? Was macht das mit so einem Gemüt?
Gar nichts. Es ist auch nicht so, dass man immer mit Misstrauen etwas zu tun hat, sondern es ist eigentlich, man hat mit Kreativität zu tun. Kreativ im Erkennen von Gefahren, denkbaren Gefahren, die vielleicht noch gar nicht virulent sind. Ja? Und kann dann mit dem Kunden drüber sprechen, ob er es auch so sieht. Und wenn er sagt, oh, da haben wir noch nie dran gedacht, dann macht man eben Konzepte und sagt, aber wir machen es nicht heute, sondern wir machen es dann langfristig, nehmen wir das Thema an und so weiter. Es ist also gar nicht so, dass man sagt, wenn der Mühlen kommt, dann müsst ihr hinterher eine Festung haben. Im Gegenteil. Ich habe ja auch Psychologie studiert und ich will, dass die Objekte, die wir sichern, gar nicht als sicherheitsbedürftige Objekte in Erscheinung treten. Also diese strahlende Beleuchtung, die manche Leute machen, die haben psychologisch nur einen positiven Aufforderungscharakter, aber keinen Schutz.
Beleuchtung hat gar keinen Schutzcharakter?
Nee, also wenn Sie beispielsweise von Frankfurt, einem Hochhaus, mal in Richtung Oberursel in Taunus gucken, dann sehen Sie von Weitem die Villen von irgendwelchen Vorstandsmitgliedern, die bei Nacht also in Anstrahlung erscheinen. Da weiß der Ganove genau, da ist ein Objekt, bei dem ich mal gucken muss, ob ich das Licht nicht auskriege.
Ich habe das Gefühl, dass Humor und Fantasie eine große Rolle spielt in Ihrem Geschäft, oder?
Ja, ich stelle auch nur Leute mit Humor ein.
Wie prüfen Sie das?
Durch lange Gespräche und dann durch eine Schlossführung, so nennen wir das immer. Ich führe dann die Mitarbeiter durch unser Bürohaus und ich habe ein paar Mitarbeiter, die also außerordentlich humorvoll und mit brillantem Witz sind. Und da lasse ich die dann mal 20 Minuten, den Bewerber, sich mit denen unterhalten, was wir für eine Firma sind. Und wenn ich dann die wieder abhole und ich höre von Weitem das laute Lachen, dann weiß ich, es hat geklappt.
Was, ich meine, es geht ja nicht immer alles gut, was Sie auf den Markt bringen oder was Sie anrühren, nehme ich mal an. Wenn dann doch mal was passiert oder vielleicht ein geprüftes Produkt doch beim Marktgang nicht so reüssiert, wie Sie sich das vorgestellt haben, wenn jemand doch noch eine Lücke entdeckt hat, was dann?
Da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen. Wir haben fast 700 Rechenzentren geplant und keines hat bisher einen längeren Ausfall gehabt oder gar einen tödlichen.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich meine, Sie sind jetzt nicht mehr, also Sie haben sich jetzt zurückgezogen quasi aus dem operativen Geschäft, aber wenn Sie jetzt gerade in dieser Zeit, wo uns allen irgendwie, ja, manchmal spricht man von Panikmacher, auf jeden Fall doch so eine gewisse Sorge umtreibt, schlafen Sie gut jede Nacht?
Ich schlafe kurz, aber gut, ja.
Also so eine Verunsicherung?
Nein, nein, kenne ich nicht.
Sind wir gut vorbereitet?
Wer sind wir? Also Deutschland ist nicht gut vorbereitet. Ja, das muss jetzt nachgeholt werden, aber da sind sie auch in Arbeit. Unternehmen sind teilweise wesentlich besser vorbereitet auf Gefahren, haben eigenes Risikomanagement, haben gute Revisionsabteilungen und so weiter und holen uns dann mit einem Zusatzwissen, das man nicht in jedem Unternehmen vorhalten kann, mit der überbetrieblichen Erfahrung, das geht eben halt nicht im Betrieb, holen dann unsere Expertise hinzu. Es ist auch nicht so, dass wir, wenn wir eine Beratung machen, dass immer gleich 500 Manntage sind, sondern dass das auch manchmal Kurzkonsultationen sein können.
Auf jeden Fall sind Sie jemand, der Ruhe ausstrahlt, denke ich, oder?
Das weiß ich nicht. Also meine Frau sieht das nicht so. Die hat ihrer Freundin, als wir uns kennenlernten, damals gesagt, den kann ich keine 8 Stunden um mich haben, der dynamisiert zu viel rum.
Ach so, rum, ja, okay. Rainer von zur Mühlen hat sich jetzt tatsächlich aus dem Management zurückgezogen und Projektarbeit abgegeben, wie Sie dazu sagen. Warum eigentlich? Weil Sie, wie Sie vorhin erzählt haben, die 80 überschritten haben?
Überschritten noch nicht, ich bin ganz dicht
ganz
dran,
nah,
also
ne?
im 80. Ja, ich habe das frühzeitig gemacht. Als ich 65 wurde, habe ich die Geschäftsführung abgegeben. Der Unternehmer, der sein Haus nicht rechtzeitig bestellt, macht seinen größten unternehmerischen Fehler. Und ich habe dadurch auch erreichen können, dass meine Mitarbeiter nicht verunsichert waren und weggingen. Denn sonst gehen gerade die Besten weg, weil sie eben als Ringeltaube im Markt gebraucht werden. Und bisher haben sie den Headhuntern immer widerstanden, die sie abwerben wollten.
Wenn Sie das so sagen, das ist gut überlegt und das werden sich sicherlich viele, die so ein Unternehmen mal aufgebaut haben, auch sagen, ich muss rechtzeitig Leute einbinden und so weiter. Wenn man es dann machen soll, ist es, glaube ich, aber trotzdem schwer genug. Ist das Ihnen als Arbeitstier nicht auch, also ist es Ihnen wirklich so leicht gefallen, wie sich das jetzt anhört, auch der jüngeren Generation, ja, mit ganz anderen? Ich meine, wir haben vorhin gehört, wie Computer zu Ihrer Anfangszeit aussahen und was jetzt für Gefahren sind. Ja. Sie werden sicherlich nicht mal mit allem mitkommen. Also Sie müssen ja Neuerungen immer schon zugelassen. Dann fällt Ihnen das so leicht?
Ja, und zwar ganz früh. Meine Tochter musste mehrmals als Kind ins Krankenhaus und ich bin dann mit dem Kind ins Krankenhaus gegangen. Meine Frau ist Lehrerin, die konnte natürlich die Klasse nicht bleiben lassen.
Also Sie waren und abkömmlich im
dadurch
Unternehmen?
Dadurch hab ich Personal gesucht, das mich ersetzen kann. Mhm. Und das ist ein anderer Unterschied. Nicht nur ergänzen und entlasten, sondern
Sie
ersetzen
mussten abgeben können.
Und der Mann, den ich damals dann glücklicherweise gefunden hatte, ist auch heute noch Geschäftsführer. Ne? Also insofern habe ich frühzeitig drüber nachgedacht, wie man abgeben kann, dass man abgeben muss. Und es ist mir auch nicht schwer gefallen.
Ich finde das interessant, wenn Sie das so erzählen. Ich hatte mir das nämlich tatsächlich anders vorgestellt. Also so jemanden, also so auch so umtriebig, wie Sie sind und wie wir gesagt haben, 3 Studiengänge und Kurzzeitschläfer und so weiter. Also wirklich brennt an allen Enden so ungefähr. Habe ich gedacht, also für Familie wird der nie Zeit gehabt haben. Weil man fragt das ja Männer viel zu wenig, ja. Wie sie bei einem solchen Berufsleben, wo die Familie da stand.
Also man hatte natürlich nicht genug Zeit, wie jeder Mann im Berufsleben, nicht so viel Zeit, wie man gerne in die Familie investieren würde. Was ich aber immer gemacht hatte, ich habe also die Stundenpläne meiner Kinder mir aufgeschrieben, waren Teil meiner Tagesordnung. Ich habe dann darauf geachtet, dass ich den Kindern morgens die Butterbrote für die Schule schmierte. Dann sahen sie morgens den Vater und nicht nur irgendwann mal abends spät.
Und er wusste auch noch, dass sie heute Mathearbeit hatten?
Richtig,
oder
und
so?
Hat dann danach gefragt und so weiter. Da habe ich mich schon bemüht. Ist nicht immer ganz einfach gewesen und hätte auch mehr sein sollen. Aber jetzt fürs Enkelchen können wir mehr.
Haben Sie noch mehr Zeit, genau. Apropos Enkel, was raten Sie denen, wenn der sein Handy in Betrieb nimmt, so als Sicherheitsmensch?
Er hat noch keins.
Ja, noch
er
nicht,
ist
aber
4,5.
Irgendwann, das kann ja dann bald kommen, das
da
geht ja immer früher.
Mische ich mich nicht ein, was die Eltern machen.
Oh, auch so eine Zurückhaltung, die
ja,
nicht schwer
ist doch schrecklich für eine junge Ehe, wenn ja, sich die Schwiegereltern da einmischen.
Das ist also natürlich das schrecklich, aber es hält ja niemanden ab.
Ja, mich schon. Also.
Sie sind ein Familienmensch, hört man, ne? Aber Sie haben von sich mal behauptet, Sie hätten keine oder kaum Freunde.
Ja, das ist auch ein bisschen tragisch. Und da leide ich auch manchmal ein bisschen drunter und beneide die Leute, die also einen großen Freundeskreis haben. Das liegt daran, dass ich gesichtsblind bin. Das heißt, ich kann Menschen kaum erkennen. Und wenn ich Menschen, die ich, wenn ich Sie auf der Straße jetzt treffen würde, würde ich an Ihnen vorbeigehen. Obwohl wir uns gerade gesehen haben. Wenn wir uns länger sehen, ganzen Tag und so weiter und so fort, dann kann es schon noch im Kurzzeitgedächtnis drinbleiben und erkennen Sie noch heute oder morgen wieder. Oder wenn ich genau weiß, an welcher Stelle ich Sie treffe, erkenne ich Sie wieder. Aber ich merke mir Menschen eigentlich mit ganz anderen Merkmalen. Auch damals schon, als ich als Vierjähriger die Umgebung observierte, in Anführungszeichen. Ich bin einmal nach oben gelaufen und habe gesagt, Mutti, der Mann mit dem geknoteten Schnürsenkel ist wieder da. Da war jemand, der offensichtlich unser Haus immer wieder observierte. Und damals hatte man ja nichts, ja. Und ein Schnürsenkel, der riss, der wurde geknotet.
Ja, genau.
Und das fiel mir dann auf. Das waren die Merkmale,
also Sie müssen an denen ich Leute erkennen. Sie müssen sich merken, also Sie müssen, Sie können aber meine Statur erkennen, aber Sie können sich mein Gesicht einfach nicht
einprägen. Nein, aber ich merke mir Bewegung, Kopfhaltung, Merkmal wie Brille natürlich, manchmal ein auffälliges Ohr, so Kleinigkeiten.
Ja.
Ja, Haarfarbe und so weiter. Wenn es dann gefärbt ist,
und
dann
Sie meinen, dass Sie und mit Freundschaften, weil Sie Menschen einfach nicht wiedererkannt haben? Also,
es gibt eine Szene, an die ich mich immer erinnere. Das ist in der Mensa in Köln gewesen. Ich ging mit meinem Tablett durch die Mensa und suchte mir einen freien Platz, war alles voll. Und da war an einem Tisch ein Platz frei und die lachten so herrlich. Und da habe ich mich dazugesetzt. Wir haben ein tolles Mittagessen gehabt mit einer wahnsinnigen Stimmung. Und man verabredete sich für den nächsten Tag und so weiter. Und am nächsten Tag zog ich mit meinem Tablett durch die Mensa, ging an deren Tisch vorbei, weil ich sie nicht erkannt habe und sie mich nicht ansprachen. Ja, in dem Moment, wo sie mich angesprochen hätten, aber damals wusste man das ja auch nicht. Gesichtsblindheit ist ja erst seit 14 Jahren als Phänomen erkannt. Das ist ein neurologisches Problem. Und zwar ein Gendefekt wie Farbenblindheit. Angeboren und nicht heilbar.
Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie also?
Ich habe das immer unter schlechtes Personengedächtnis abgebucht und mich damit nicht weiter befasst. Und erst als vor 12 Jahren, glaube ich, die erste Veröffentlichung über Gesichtsblindheit las, dachte ich mir, Mensch, das bin ja ich.
Aber Ihre Familie, also Familie haben Sie aufbauen können. Ihre Kinder können Sie auch nicht erkennen?
Die kann ich erkennen. Meine Kinder erkenne ich, mein Enkelchen. Da habe ich manchmal Schwierigkeiten, ja, weil der im Wachstum sich so stark verändert, dass ich also immer dreimal hingucken muss, ist das oder ist das nicht, wenn ich ihn vom Kindergarten abhole. Ja. Aber er strahlt mich dann an und dann weiß ich es.
Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, da springe ich jetzt wieder so ein bisschen, weil Sie aber auch die Observierung und diese Vergangenheit dann nochmal ansprachen. Wir haben über Ihren Vater gesprochen. Sie sind ja eine Generation, die Ihren Eltern doch sehr auf den Zahn gefühlt hat, Kriegs- und Nazi-Verstrickungen. Haben Sie bei Ihrem Vater eigentlich das Bedürfnis gehabt, da nachzuhaken?
Wir haben offen drüber gesprochen. Er hat erzählt über die Zeit, nicht viel. Aber ich habe sehr viel erfahren über ihn von seinen Brüdern und von einem Agenten, den er geführt hat.
Was muss er sich vorwerfen?
Gar nichts. Also Sie können sagen, er muss sich vorwerfen, dass er als 10-Jähriger sich geschworen hat, gegen die Bolschewiken zu kämpfen, weil sein Vater an seinem 10. Geburtstag von Bolschewiken im Baltikum oben nach Sibirien entführt worden ist. Und das hat sein Leben geprägt, so wie bei mir das Schulversagen. Und er hat aber sehr früh erkannt, dass der Nationalsozialismus, er war Mitglied der Partei, nicht der richtige Weg war. Aber weil er ein niedrige Parteibuchnummer hatte, hatte er Privilegien. Und bei uns im Haus wohnte eine Jüdin, eine Frau Kolani, und die durfte auf seine Fürsorge hin sogar in den Luftschutzkeller mit dem gelben Stern.
Erinnerungen hier von meinem Gast, von Rainer von Zurmühlen, die er auch alle aufgeschrieben hat in seinem Buch Drei Leben im Gegenwind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die letzten Minuten mit Rainer von Zurmühlen. Sie sind gleich, wenn Sie hier aus dem Studio gehen, verabredet im Museum Checkpoint Charlie. Was haben Sie da vor?
Die Leiterin des Checkpoint Charlies hat mein Buch Drei Leben im Gegenwind gelesen und hat von daher die Idee gehabt, wegen der Parallelität Kind in Trümmern und Ukraine, mich zu fragen, ob ich bereit wäre, die Ausstellung zu eröffnen mit einigen Erfahrungen als Kind.
Eine Ausstellung zur Ukraine, zur momentanen Situation in der
Richtig.
Ukraine.
Richtig. Und aber auch dann zur Hoffnung danach, Deutschland blüht. Mit westlicher Hilfe wird auch die Ukraine wieder aufblühen. Und ich will da ein bisschen Hoffnung geben.
Sie wollen Hoffnung geben? Ist das überhaupt so ein Motiv?
Ja, durchaus. Also mir liegt sehr, sehr viel dran. Ich informiere mich jeden Morgen, wenn ich um 6 die Nachrichten gucke und so weiter, Ukraine speziell im Internet. Und das jeden Tag, also es bewegt mich unheimlich. Und wenn ich Hoffnung geben kann, ich kenne auch viele Ukrainer, ich habe dort auch beraten, ich habe den Grivna damit eingeführt, die Währung in der Produktion mit beraten und so weiter.
Das, also Verbindungen bestehen auf jeden Fall. Herr von Zurmühlen, vielen Dank für Ihren Besuch hier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Eröffnung jetzt gleich.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.